Flugangst habe ich ganz viel, Angst vor Prüfungen, Angst vor Tod, Angst vor Krankheiten, Ängste bei Krankheiten.
Und das ist tatsächlich der entscheidende Punkt, um die Verbindung von dir mit dir wiederherzustellen. Mädchen, Mutter, Matriarchin. Alles, was Frau in der Rush-Hour des Lebens so braucht, um glücklich, gesund und frei zu sein. Schön, dass du da bist. Mach mal kurz die Augen zu und lehn dich zurück und komm mit in eine Welt der Empfindungen. Eine Welt der Empfindungen, die nicht so einfach ist. Denn die Hände werden schweißnass, dein Puls geht hoch, es fühlt sich auf einmal unendlich eng ums Herz an und du fragst dich, wow, was ist das denn, was passiert hier mit mir? Und dann stolpert das Herz und der Druck wird enger und die Kehle schnürt sich zu und du fragst dich, wo kommt das her, was ist hier passiert? Und dann kommt die Angst, die Verwirrung über das, was du fühlst. Und eine Empfindung von Ausweglosigkeit und von Hilflosigkeit, die sich zu den körperlichen Symptomen noch dazu gesellt. Herzlich willkommen in einer Panikattacke. Und es gibt erschreckend viele Menschen, die so etwas schon erlebt haben und es überhaupt nicht einsortieren können. Und von einer solchen Intensität der körperlich empfundenen Panik und Angst in eine Spirale reinfallen von, ich möchte solche eine Angst nicht nochmal fühlen, aber während man sie fühlt, verstärkt sie sich selbst. Und in diesem Moment ist man zu gar nichts mehr in der Lage. In diesem Moment ist man nicht dazu in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. In diesem Moment ist man nicht dazu in der Lage, sich selbst zusammenzuhalten. Und der ein oder andere, der das beobachtet, kann nur noch den Notarzt rufen. Mein Gast heute kennt sich mit diesem Thema ausgesprochen gut aus, denn sie hat die letzten Jahre ihres Lebens der Behandlung und Begleitung von Menschen verschrieben, die so etwas viel zu oft erleben und die aus diesem Erleben keinen Ausweg alleine finden konnten. Von ganzem Herzen willkommen, liebe Birgit.
Hallo, liebe Caroline. Dankeschön.
Birgit, magst du uns einmal ganz sachlich erklären, was bei einer Panikattacke physiologisch im Körper passiert?
Physiologisch spielt der Körper verrückt. Meistens sind es Symptome wie Herzrasen, Schwindel, Schwitzen, alles Mögliche, was der Körper produzieren kann und will, kann er auffahren. Es ist bei jedem anders. Das Gemeinsame ist aber, dass die Menschen davon extremst erschrocken sind und es überhaupt nicht haben wollen.
Wer hat schon gerne Herzrasen und Atemnot? Also, wer möchte das haben? Es ist die physiologische Komponente. Was kommt in Form von Gedanken dazu und was kommt in Form von Emotionen dazu?
Also die Gedanken sind dann ganz schnell, das will ich nicht, das will ich nicht. Meistens wird es gekoppelt an die Situation. Und wenn es im Auto passiert oder bei einer Präsentation, dann kommen Gedanken dazu wie, ich will hier raus, ich kann das nicht mehr aushalten oder ich habe keine Kontrolle mehr. Und die Emotionen sind Schock, Erschrecken und dann wieder Angst vor diesen Symptomen.
Ja, wie kann denn das überhaupt, also dazu muss man ja auch sagen, dass so eine Panikattacke scheinbar aus dem Nichts auftaucht. Dass die kommt unerwartet und die rollt komplett einmal über den Menschen drüber, egal was dieserjenige gerade macht, wo dieserjenige sich gerade befindet. Was kann denn der Auslöser für so eine Panikattacke sein? Wie baut sich sowas auf? Wo kommt das denn her?
Also es sind entweder Gedanken, oder es sind Trigger. Die Trigger kriegen wir manchmal nicht so mit und dann wundern wir uns auch und denken, die kommt aus dem Nichts. Ich kann aber, wenn die Menschen mir in meiner Praxis davon erzählen, die Trigger eigentlich immer mit ihnen finden. Oder sie denken etwas, sowas wie, oh, da hinten sitzt der CEO beim Präsentieren. Oder nein, die Baustelle ist mir zu eng. Das schaffe ich nicht. Solche Gedanken können einen so ausnocken, dass der Körper extremst reagiert. Und diese extreme Reaktion erschreckt die Menschen dann so sehr.
Ein Trigger, um das nochmal zu definieren, stell dir mal so eine Domino-Bahn vor, wenn man so Dominos aufstellt, die nebeneinander stehen und es passiert etwas und der erste Dominostein fällt um und dann fällt diese ganze Dominobahn um. Und das, was diesen ersten Stein zum Fallen bringt, ist ein Trigger. Was kann alles als ein Trigger agieren?
Naja, als Trigger, wie ich gerade gesagt habe, könnte der CEO hinten im Publikum agieren. Das erinnert einen vielleicht selber an Menschen, die über einem stehen. Vielleicht hatte man einen autoritären Vater, der immer ganz genau geguckt hat, was man da so treibt und tut. Und es war der Blick des CEOs verbunden mit dem über einem gestellt sein, das einen an den Vater unbewusst erinnert. Also die, wie du das sagst mit den Dominosteinen, man kann dann zurückgehen und erahnen und meistens rauskriegen im Gespräch, woher es denn wahrscheinlich kommt. Oder man geht mit Hypnose zurück und findet Situationen, die so ähnlich sind, dass man sehr stark annehmen kann, dass es daher rührt. Und ja, oft ist es nicht nur eine Sache, sondern wenn man ein Problem hat oder irgendeine Angst hat, dann hat es auch manchmal noch mehrere Ursachen.
Du hast gerade schon einen typischen Triggerpunkt, also in vor großen Mengen sprechen. Ich glaube, die Angst kennen ganz viele. Also, dass man sich vor eine Gruppe stellt und Menschen, die man nicht kennt, und dann den Mund aufzumachen und sich zu zeigen. Da haben viele ein Thema mit. Aus deiner langjährigen Erfahrung, was sind so typische Themen, die Menschen in die Überforderung? Also, um den Satz nochmal anders aufzubereiten oder vorzubereiten. Natürlich ist jeder Lebensweg einzigartig und jede Situation kann einzigartig sein. Aber was beobachtest du auf Grundlage deiner großen Erfahrung? Was betrifft viele als ein Triggerpunkt? Welche Themen kommen bei ganz vielen hoch und welche Lebensthemen sind bei ganz vielen damit verbunden?
Wow, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil bei mir ja die landen, die jetzt vor irgendetwas Angst haben. Das heißt, ich weiß nicht, wie repräsentativ das für die ganze Gesellschaft ist. Aber wie du schon selber sagst, also die Angst beim Präsentieren ist sehr verbreitet und sie ist ja dann eben nicht nur vielleicht mit dem Trigger und Trauma sozusagen aus der Kindheit verbunden, sondern noch mit anderen Komponenten wie: vor so vielen Menschen möchte ich nicht sprechen, oder ich komme mit meiner Stimme nicht klar, oder ich möchte nicht im Stehen, sondern nur im Sitzen sprechen. Also da kommen manchmal so ganz viele Sachen auch zusammen, so dass ich so eine Angst auch weiter noch steigern kann. Aber damit habe ich jetzt nicht deine Frage beantwortet. Was sind die Dinge, die am meisten
also Angst machen? Ich frage mich jetzt gerade sowas wie die Angst vor Wasser zum Beispiel, die Angst vorm Untertauchen im Wasser, oder wie ist das mit Spinnen? Es gibt einfach viele Menschen. Also können wir unterscheiden zwischen einfach Ängsten und einer Panikattacke, oder können einfach Ängste dann gipfeln in eine Panikattacke? Und ich wollte gerne einfach so Big Player abklopfen, weil das auch dieses Gefühl dafür auslöst, wo bin ich eigentlich, wo ist es nachvollziehbar, dass mir etwas Schwierigkeiten bereitet, wo bin ich damit gar nicht alleine? Deswegen wollte ich gerne so ein paar große Themen wie öffentlich sprechen, gesehen werden.
Also wegen Spinnen waren, glaube ich, erst 7 Leute bei mir und Angst vor Wasser noch gar niemand. Okay. Aber es kommen ganz viele, weil sie Ängste beim Autofahren entwickelt haben. Also vor allem auch Leute, die immer mit 200 über die Autobahn gerast sind und jetzt sich kaum mehr trauen, auf die Autobahn aufzufahren. Flugangst habe ich ganz viel. Angst vor Prüfungen, die eher Abitursachen oder im Studium, Staatsexamen, solche Sachen. Angst vor Tod, Angst vor Krankheiten, Ängste bei Krankheiten. Solche Sachen.
Ja.
Und die gängigsten. Und solche Dinge, die so ganz tricky werden, wenn jemand Herzrhythmusstörungen hat und dann schon Angst bekommt, wenn er sich den Puls oder den Blutdruck wieder messen muss oder messen möchte und dann nur das Gerät schon wieder den Puls ansteigen lässt, das wiederum die Symptomatik verschlimmert und dann die Angst noch größer wird und dann entstehen so Spiralen. Das gibt's auch ganz oft.
Ich wollte gerade sagen, also eine Panikattacke hat ja auch damit sind wir eingestiegen, die Symptomatik von totaler Beklemmung, Herzrasen, kalte Schweißausbrüche, nichts funktioniert mehr, Schwindel. Also das sind ja auch alles Symptome, die potenziell lebensbedrohlich sein können. Und die ja in aller Regel auch potenziell etwas zum Ausdruck bringen auf körperlicher Ebene, wo es heißt, hier stimmt was massiv nicht. Und wenn man dann aber zum Arzt geht und der guckt nach, dann, wenn jetzt nicht so eine Grunderkrankung da ist, sagt dann, aber Ihnen ist alles in Ordnung.
Aber wenn jemand. Es ist ja auch alles in Ordnung und es ist nicht lebensbedrohlich. Das sage ich immer dann, wenn es ärztlich abgeklärt ist und ich kann dann auch erklären, warum? Es sind einfach nur extremste körperliche Reaktionen.
Diese Reaktionen, die werden ja von einem Teil in uns getriggert. Und dieser Teil ist das Nervensystem. Ich rede da gerne und öfter mal drüber, weil das meine Arbeit auch so sehr beeinflusst. Und wir reden vom autonomen Nervensystem, also dem Teil des Nervensystems, der diese ganzen Funktionen in uns steuert und lenkt. Und das tut der Körper automatisch im Sinne von, wir müssen da jetzt nicht bewusst sagen, Herz schlage, sondern das Herz schlägt. Bauch verdaue, nein, der Magen-Darm-Trakt kann das, ohne dass du dich darauf konzentrieren musst. Deswegen autonom und automatisch. Und diese zwei Zweige, die dazugehören, ist eben ein Aktivierungszweig und ein Erholungszweig. Also Sympathikus, Parasympathikus. Die meisten Menschen, die mir zuhören, die haben die Begriffe schon total oft gehört. Und die Symptomatik von Herzklopfen, von Schwitzen, von, das sind alles Symptome, die das sympathische Nervensystem in uns auslöst und antriggert. Das bedeutet, dass eine Panikattacke ja irgendwie im Nervensystem schlummert. Wie sind die da reingekommen?
Wie ist die da reingekommen? Meistens ist sie irgendwann mal da reingekommen, als etwas als sehr bedrohlich empfunden wurde. Da hat der Körper eben unwillkürlich so stark reagiert. Und ich sage immer, wenn wir einmal erlernt haben, eine Panikattacke zu generieren, dann kann dieses Erlernte nicht mehr rückgängig gemacht werden. So wie es auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, dass wir Fahrradfahren gelernt haben. Das heißt, wenn später ein Trigger im Leben ist und genau das wieder auslöst, dann können wir diesen Ablauf erst einmal nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen leiden manchmal Menschen immer wieder unter Panikattacken. Ich bringe ihnen dann aber bei, es trotzdem rückgängig zu machen.
Das heißt, ich musste in der 5. Klasse einen Vortrag halten und die Klassenlehrerin hatte dieses typische Parfum. Und heute mit 35 oder 45 oder 55 sitze ich im Restaurant. Und auf einmal kommt dieser Geruch vorbei und mein Körper produziert die Angst, die ich in der 5. Klasse gehabt habe.
Wenn ich bei dem Vortrag solche Angst hatte, die Lehrerin dieses Parfum hatte und dann dieses Parfum an mir vorbeizieht, dann kann diese Angst aus dem Vortrag letztendlich wieder entfacht werden. Ja. Und das kann dann so weit gehen, dass wenn ich das nächste Mal einen Vortrag halte, auch diese Angst wieder da ist, weil sie jetzt im Restaurant angetriggert wurde. Und dann hatte ich vielleicht 20 Jahre lang überhaupt keine Angst bei Vorträgen, aber plötzlich dann doch.
Weil du in einem total entspannten Zustand im Restaurant diesen Geruch gerochen hast. Oder sagen wir mal entspannt. Aber scheinbar aus dem Nichts. Und so verkoppelt sich das dann und dann.
So kann es sich verkoppeln.
Ja.
Und es ist immer sehr individuell, wie es sich verkoppelt. Und es ist immer sehr interessant, solche Wege zurückzuverfolgen und zu entdecken. Ja.
Faszinierend.
Wobei man das mit dem Parfum schwer entdecken kann, aber meistens entdeckt man es dann vielleicht doch.
Ja.
Selbst wenn man es nicht entdeckt, geht es dann darum, den Menschen beizubringen, wie sie mit diesen Reaktionen umgehen, damit die sich wieder beruhigen.
Und das ist letztlich deine Expertise, was du tust. Das heißt, wenn jemand, grundsätzlich ist ja diese Panikattacke erstmal eine Extremsituation, die auch in Überforderung gipfelt und die man nicht so gerne wieder erleben möchte und die aber auch die eigene Lebensqualität einschränken kann, in dem Moment, wo das nicht nur einmal passiert.
Ja.
Und das heißt, solche Menschen suchen in aller Regel Hilfe und landen dann bei dir. Und wie gehst du dann vor? Wie hilfst du denn da? Also wie das, was da im Nervensystem gespeichert ist, und du hast gerade schon gesagt, dann lernt man nochmal neu. Wie machst du das?
Also der Weg daraus ist gar nicht so kompliziert. Es geht so, dass ich den Menschen beibringe, dass es eine unwillkürliche Reaktion ist, gegen die sie nichts machen können. Das haben sie schon 100.000 Mal selbst erlebt. Deswegen sitzen sie auch da, weil sie das nicht steuern können. Und wenn sie begreifen, dass sie es wirklich nicht steuern können, dann müssen sie damit leben, es nicht steuern zu können. Und dann bringe ich ihnen bei, wie sie es einfach geschehen lassen können. Das ist manchmal das, was die schon 1000-fach gelesen haben. Du musst es zulassen. Und dann wissen sie aber nicht, wie sie das tun sollen. Und ich bringe ihnen dann bei, wie sie das tun können. Wie sie
Kannst
wirklich
du denn mal
diese Symptome, ich habe kein anderes Wort als zulassen können, akzeptieren können, geschehen lassen können.
Hast du ein Beispiel für uns, wie du das beibringst?
Also ich erkläre das dann immer. Ich sage, wenn Sie sind im Widerstand zu Ihren eigenen, oder wenn wir duzen, du bist im Widerstand zu deinen eigenen Problemen, zu deinen eigenen Symptomen, zu deinem Schwindel, zu deinem Herzrasen. Du magst das nicht. Stimmt das? Dann sagen die, ja, ich mag das nicht. Und dann sage ich, dann erkläre ich dir jetzt mal, wie das mit dem Widerstand geht. Und wir symbolisieren das. Dann sage ich, ich bin die Panikattacke, ich bin der Herzschlag, der so doll ist, dass das Herz angeblich fast zerreißt. Und ich komme und dann sage ich, dann halte mal dagegen, du bist im Widerstand, du hältst dagegen und dann stehen wir da in der Praxis gegeneinander. Und dann sage ich, und weil du mich hier regelrecht festhältst, gehe ich nicht weg. Dein Widerstand macht, dass ich bleibe. Und dann sage ich, lass mal los. Dann erfasst dich die Panik, dann erfasst dich der Herzschlag, dann ist das eben so mit dem Herzschlag. Du kippst wegen mir um, aber du stehst auch wieder auf. Das Ding ist durch, die Panik ist durch. Aber wenn ich dagegen halte, dann bleibt die. Und dann kommt die immer wieder. Dieser innere Widerstand, ich will den Schwindel nicht, ich will den Herzschlag nicht, ich will das Schwitzen nicht, das hält es erst recht aufrecht, dann geht es umso länger. Und wenn das weg ist, dann hört es auf. Und dann kommt die Arbeit, die ist dann auch manchmal ein bisschen haarig, dass ja wir wirklich erarbeiten müssen, dass Schwindel okay ist, dass Ohnmachtsgefühle okay sind, dass dieses Herzrasen okay ist, dass das Schwitzen okay ist und was auch immer da abläuft.
Ja, Akzeptanz, radikale Akzeptanz von dem, was da ist und nicht damit kämpfen. Total spannend, weil das auch ein Kernelement meiner Arbeit ist.
Ja, und es ist auch manchmal tricky, weil wenn die dann sagen, dann geht die Stimme weg. Ich kann ja nicht auf der Bühne stehen und die Stimme ist nicht mehr da. Oder ich habe dann so ein Kloß im Hals, kann nicht sprechen. Und dann muss ich wirklich mit denen erarbeiten, wie es doch geht. Mhm. Ja. Und wenn sie sagen müssen, entschuldigen Sie bitte, meine Stimme ist gerade weg oder was auch immer. Also dann ist es sehr individuell, aber es klappt eigentlich immer.
Das heißt, an erster Stelle steht die Akzeptanz und das Fühlen, das Dasein lassen. Und an zweiter Stelle steht das mich ausrichten und Wege finden.
Ja, Wege finden, das wirklich umzusetzen.
Ja. Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz das Thema zu fassen gehabt, Stress, und kurz das Thema zu fassen gehabt, Trauma. Und in Kontext mit Trauma kennt man auch diesen Begriff des Flashbacks, dass das Traumaerleben wiederkommt und über einen drüber rollt. Und ein solcher Flashback ist ja auch oft Hand in Hand mit einer Panikattacke, weil das Trauma an sich eine große Angst ausgelöst hat. Das heißt, traumatische Erfahrungen in der Kindheit oder auch später, Erfahrungen von totaler Überforderung, sind durchaus ein Auslöser von dann folgenden Panikattacken und auch oft ein Auslöser, den man nachvollziehen kann. Aber nicht der einzige, denn wir haben auch über Stress gesprochen im Vorgespräch. Und ich würde von dir gerne einfach nochmal erklärt bekommen, wie dieser überreizte Zustand im Nervensystem dann zu einer Panikattacke führen kann und dass das nicht immer unbedingt nur Trauma sein muss.
Genau, also wenn es ein Trigger ist, der durch ein Trauma entstanden ist, dann wissen wir, woher es kommt und können dann eben auch in dieser Ursprungssituation arbeiten, damit die nicht mehr gespeichert ist im Nervensystem und es nicht immer wieder auslöst. Aber, ja, jetzt was?
Wie lernt denn das Nervensystem neu?
Das Nervensystem lernt dann über die Beruhigung, dass ich nicht mehr weiter das Ganze anstachel durch weitere Ängste, wenn das Nervensystem sozusagen austickt, dann kann das Nervensystem lernen, dass es sich auch wieder beruhigen kann, weil ich nicht mehr durch meine eigene Hilfe, was ist das, Angst, das Ganze weiter antrigger.
Also über Erfahrung, über ein Erleben und Erfahren von
es ist doch alles gut. Und
ich kann mich da hindurch.
Es gibt keine Trigger, die es damals gab. Aber es ist eben nicht nur so, dass Traumata das auslösen, sondern manchmal hat es sich auch verselbstständigt. Manchmal war es vielleicht auch eine kleine Geschichte in der Kindheit, irgendeine Präsentation, die jetzt nur ein bisschen schief ging. Man hat sich unwohl gefühlt, hat aber dann beschlossen, dass man nicht mehr präsentieren möchte. Und dann, als man mal wieder präsentiert hat, war es wieder nicht so gut und hat dann so langsam Ängste davor entwickelt und sich gedrückt und kommt nicht mehr so gut klar. Es heißt, es ist kein Megatrauma gewesen und dennoch haben sich Ängste entwickelt und Symptome. Und diese Symptome haben sich dann verselbstständigt, indem die immer schlimmer geworden sind, weil man dieses Herzrasen nicht haben wollte. Also solche Geschichten gibt's natürlich auch.
Was hat denn die alltägliche Belastung für eine Wirkung auf das Nervensystem? Wenn man mal so einen Standardtag betrachtet von so einer Standardmutter, die berufstätig ist, die Schlagzahl ist ja hoch. Also das ist ja, Mama steht früh auf, schmiert die Stullen, weckt die Kinder, sorgt dafür, dass da alles in den Schultaschen ist. Dann werden die Kinder losgeschickt und dann fährt Mutti zur Arbeit und im Büro Schlag auf Schlag, To-Do-Listen, Aufgaben, Tätigkeiten. Zwischendurch schwappt noch mal kurz so ein Ding rein. Ich sollte doch eigentlich mich mal mehr um mich kümmern und das erzeugt zusätzlich ein schlechtes Gewissen. Meine Mutter hat doch neulich, also dann von quasi die Eltern, die dann auch noch Erwartungshaltungen an die erwachsene Frau stellen. Das heißt, die Schlagzahl im Alltag ist total hoch und die Belastung im Alltag von den meisten Menschen ist eine Belastung, für die wir gar nicht gemacht sind. Auch die Reizüberflutung, dass dann in den Pausen Social Media gescrollt wird und so weiter, da findet ja auch keine Ruhe statt. Dieser Stresslevel, der ist ja konstant hoch. Und wie ist es dann, wenn wirklich die Pausenzeiten fehlen? Wie ist das, wenn dann das Parfum vorbeikommt und dieser Grundzustand schon da oben also das Fass ist quasi fast voll und alles flirrt schon so sehr? Und Frau hat sich aber auch an diesen Zustand gewöhnt und denkt, das ist normal.
Ja, da sprichst du genau das an, wie Panikattacken auch entstehen können, nämlich wenn wir schon so überreizt sind oder unser Nervensystem schon extremst belastet ist, dann muss manchmal nur noch was ganz Kleines sein und wir reagieren vollkommen über mit einer Panikattacke. Ja, das heißt, ein Trigger, der uns in einem entspannteren Zustand gar nicht hinterm Ofen hätte hervorlocken können, tut es dann doch. Also so entstehen auch öfters Panikattacken, dass sie in Zeiten entstehen, in denen es uns nicht gut geht, in denen wir überlastet sind, in denen wir also nicht nur mit im Alltagsstress schon gefordert sind, sondern vielleicht auch in einer Zeit sind, in der erst die Mutter gestorben ist und dann auch noch der Arbeitsplatz gekündigt wurde. Und dann bin ich auf der Autobahn und fühle mich plötzlich vollkommen alleine. Und dann entwickle ich Ängste vom Autofahren, obwohl ich schon immer eine super Autofahrerin war. Also dann ist mein Nervensystem so out of order, dass nur noch ein blöder Gedanke kommen muss, wie zum Beispiel, ich bin ganz allein auf dieser Welt und ich befinde mich gerade im Auto und dann ab da ist Autofahren der Horror, weil es einen plötzlich so packt.
Da poppt bei mir sofort die Frage auf, ob es bei dir die Erfahrung und Beobachtung gibt, dass Frauen, wenn die Perimenopause anfängt, das heißt, das hormonelle Gleichgewicht einer Frau verändert sich, das Östrogen wird immer weniger und gleichzeitig steigt aber auch die Basislinie von Cortisol. Das heißt, hormonell shiftet sich was im Leben einer Frau und das passiert irgendwann ab 35, bei manchen früher, bei anderen ein bisschen später. Und es ist so ein Zeitraum über 10 Jahre, wo sich diese hormonelle Balance verschiebt. Und das ist ein Zeitraum, den nennt man Perimenopause. Und ein Faktor, der dabei eine Riesenrolle spielt, ist tatsächlich ein konstant steigender empfundener Stresspegel, wenn man da nicht bewusst durch Lifestyle gegenarbeitet. Das ist quasi, da bin ich total zu Hause und das ist ganz, ganz viel von dem, was ich bei Trimerke Goddess unterrichte. Und dieser dauerhaft hohe Stresspegel, der immer da war, wird aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die innere hormonelle Balance sich verändert, immer schwieriger handelbar. Und ich wüsste jetzt total gerne, und mir ist bewusst, in deine Praxis kommen alle, ne? Also das kommen Frauen, Männer, Junge, Alte. Aber konntest du beobachten, dass das Thema Panikattacke, Ängste und auch die Hilfsbedürftigkeit da drin ab einem bestimmten Alter bei Frauen zunimmt?
Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Ich muss jetzt erstmal drüber nachdenken. Da ja alle kommen sozusagen, kann ich das, glaube ich, schwer beantworten. Ich kann jetzt nicht sagen, dass diese Frauen gehäuft da sind. Ich habe ja manchmal Berufsanfängerinnen, die auch wirklich dann Ängste entwickeln beim Präsentieren, die in der Menopause oder in der Zeit davor. Wir suchen ja oft nach den Triggern, nach den Auslösern. Wenn ich dann sagen würde, das liegt an ihrer jetzigen hormonellen Situation, dann würde das, glaube ich, gar nicht so viel helfen. Das heißt, so wie du es erklärst, würde es helfen, aber ich hätte zu wenig Angriffspunkte. Also ich gehe über die Trigger, über die Gedanken, die es auslösen. Ich helfe, wie man mit den Symptomen umgeht, mit den ganzen körperlichen Erscheinungsformen bekämpfe die Ursachen, schau mit denen, woher kommt es und wie kriegen wir das aus dem System raus.
Ich bin neulich einfach über eine Statistik gestolpert, dass Frauen zwischen 45 und 55, wenn man jetzt nur Frauen statistisch betrachtet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau Selbstmord begeht in der Zeit zwischen 45 und 55 am höchsten. Mhm. Und das wird direkt in Korrelation gebracht mit dem Thema Perimenopause und hormonelle Umstellung und der Anforderung, die an Frauen heutzutage gestellt wird. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob sich das bei deiner Arbeit, die dafür ja tatsächlich auch relevant ist, weil sich das ja, also das muss sich ja nicht in einem Selbstmord oder in einer tiefen Depression äußern, es kann sich ja auch einfach in einer Panikattacke äußern. Und daher kam meine Frage, ob du das in deiner Praxis beobachten kannst oder nicht. Aber das ist dann immer die Frage, wie du positioniert bist, ob sich das dann niederschlägt.
Genau. Ich kann es nicht beobachten, dass es in dem Alter bei den Frauen häufiger auftritt als in einem anderen Alter.
Ja.
Und dennoch kann es ja sein, dass diese Zeit auch dazu führt, dass man eher mal eine Panikattacke bekommt.
Ja.
Oder auch eine bekommt in Situationen, in denen man eben früher keine bekommen hätte.
Ja. Gibt es milde oder heftige? Also gibt es da eine Range bei den Panikattacken?
Ja, also es gibt schon Leute, die das dann immer so beschreiben wie, ich habe dann absolut keine Kontrolle mehr über mich, oder die sagen, ich denke, ich sterbe, und die das dann wirklich glauben. Das Lustige ist, ich bringe denen dann bei, dass die Heftigkeit irrelevant ist. Weil ob mein Körper jetzt ein bisschen Herzklopfen macht oder ganz starkes, beides kann man verändern. Und wo ist wirklich der Unterschied? Den gibt's nicht. Und wenn die das verstehen, dann ja, verstehen die schon, wohin die Reise geht.
Ja.
Aber das ist eben das, was es oft so dramatisch macht und was es auch so mystisch macht, als ob eine Panikattacke, nur weil sie solche extremen körperlichen Reaktionen hervorruft, auf Gedanken, auf Trigger, als ob sie deswegen so schlimm sei. Ist sie eigentlich gar nicht. Ja, also die Menschen rufen den Notarzt, weil sie denken, sie sterben. Ja, aber alles, was passiert ist, ist, mein Herz hat so doll gepocht, dass ich dachte, es springt mir aus dem Hals. Das war wiederum der Gedanke, den sie darauf hatten, dass das Herz so pocht. Jemand anders sagt, oh, mein Herz pocht, juhu, ich bin verliebt. Also Herzpochen ist nicht per se schlimm, nur dann, wenn wir es als so schlimm bewerten. Und das muss dann erstmal verstanden werden.
Also das Bewusstsein und die eigenen Gedanken machen den ganzen Unterschied?
Die machen ja den Unterschied, wie ich damit umgehe. Und ich kann lernen, damit anders umzugehen.
Die Macht des Geistes ist größer, als wir immer so denken, ne?
Ja, und das Bewusstsein, das ist gut, dass du es ansprichst, hilft dann eben auch zu erkennen, was geht da ab, was passiert da wirklich, welche Gedanken bringen mich zu welchen körperlichen Reaktionen und wie halte ich das dann sogar noch aufrecht durch weitere Gedanken, zum Beispiel wie, jetzt verliere ich die Kontrolle oder solche Sachen. Und wie bringe ich mich selber in so einen Kreislauf? Und dann müssen wir eben an genau den Gedanken ansetzen, die entschärfen und die entkräften, die das Ganze so dramatisieren.
Ja. Wie ist das, weil du ja auch gesagt hast, manche haben halt nur einmal eine Panikattacke und andere haben sie öfter. Wie beobachtest du das? Weil es gibt sanftere, nicht so heftige Panikattacken. Es gibt welche, die rollen wie ein Tsunami über dich drüber. Wenn sowas auftaucht, viele von diesen Macherfrauen, die regeln ja auch alles selber. Also viele von diesen Frauen, die einfach voll im Leben stehen, viele Aufgaben haben und auch gar keine Zeit für sowas haben, meinen ja, dass das alles nicht so schlimm ist und dass sie das selber schon in den Griff kriegen. Wie siehst du das aus therapeutischer Sicht, wenn man ein solches Muster bei sich selber erlebt? Wie gut kriegen die Menschen das in der Regel selber in den Griff und wann ist es Zeit, sich Hilfe zu holen?
Also viele versuchen das mit Tipps, die da kursieren, auch in manchen Büchern, dass Atemtechniken helfen, das Ganze wieder zu beruhigen. Das tut es auch manchmal und die landen dann auch nicht bei mir, weil die das ja irgendwie wirklich mit solchen Mitteln in den Griff bekommen haben. Bei mir landen immer die, bei denen all das nicht mehr hilft, die, bei denen es nicht mehr funktioniert, das selbst zu steuern. Und die Wahrheit ist ja, wir können es auch nicht steuern und das lernen die dann bei mir. Also, jetzt habe ich die Frage vergessen, aber ich glaube, ich habe sie schon beantwortet, oder?
Ich wollte einfach wissen, wann man sich Hilfe holt. Also wann ist der Punkt erreicht? Ja. Weil so viele wollen sich, also einmal ist es vielleicht auch ein Schamthema, dass man auf einmal so hilflos ist. Und vielleicht ist es auch ein Scham und Stolz oder auch, ich habe da gerade gar keinen Nerv für und gar keine Zeit für und dann schiebt man das weg und dann ist es vielleicht wieder für ein paar Wochen gut und dann kommt es wieder.
Also schlau ist es immer, sich schnell Hilfe zu holen, weil es sich oft verbreitet, auf andere Situationen ausdehnt oder weil die Symptome eher schlimmer werden als weniger schlimm. Oder sich neue Gedanken dazu gesellen, die dann das Ganze auch nochmal verschlimmern. Also das macht Sinn. Immer dann, wenn man merkt, ich kriege das selber nicht mehr in den Griff, finde ich, sollte man sich Hilfe holen. Aber natürlich kann man es erstmal alleine probieren. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Und man braucht manchmal eben nur 2, 3 Impulse und dann sind die Leute nur einmal oder zweimal bei mir. Und wenn es sich halt schon sehr verfestigt hat oder sich da sehr viele Spiralen gebildet haben, dann sind es eben auch mal 5 Sitzungen oder so. Und dann muss man, die sind dann erst sehr spät gekommen, die haben das dann lange mit sich rumgetragen. Und das ist, glaube ich, nie so schlau. Und wenn bei mir Leute anrufen und sagen, ich hatte vor einer Woche eine ganz, ganz schlimme Panikattacke, dann gucke ich sogar, dass ich schnell mit denen arbeite, weil ich weiß, wenn der jetzt noch 3 andere hat, das ist nicht gerade förderlich. Und je schneller, desto besser kann man dann auch helfen.
Atemtechniken und trotzdem selber ein Tool in der Hand haben, empfinde ich aber tatsächlich als total toll und auch sehr ermächtigend. Und in der Arbeit mit dir, wenn du sagst, erstmal, also du hattest eben die Hand hochgehoben und diesen Widerstand sichtbar gemacht, dass wenn das Herz beginnt zu klopfen und man im Kopf dann sagt, oh shit, ich will es nicht jetzt und oh mein Gott, ich will es nicht fühlen und kann das bitte sofort wieder aufhören und dann baut sich dieser Druck so auf und dass das allererste Wichtigste ist, zu akzeptieren, dass das Herz jetzt schlägt und damit weich und liebevoll umzugehen, mitfühlend umzugehen und es eben da sein zu lassen, also dieser erste Schritt der Akzeptanz, um dann auch in die Lage versetzt zu werden, es zu sehen und es vielleicht auch zu verändern. Meine Frage als nächstes zielt darauf ab, okay, da kommt jemand zu dir in die Praxis und es gibt aber Tools, mit denen man arbeiten kann. Es gibt aber etwas, was man selbstständig in dem Moment, wo man merkt, dass es passiert, also meine Hände werden kalt und schwitzig und die Symptome zeigen sich. Das heißt, das Nervensystem dreht voll hoch. Ich bin mir sicher, du gibst deinen Klienten Tools an die Hand, oder?
Ich gebe denen nichts an die Hand, was in diese Gegenreaktion gehen soll. Also wenn die sagen, dann geht mein Atem ganz schnell, dann bringe ich denen nicht bei, wie der Atem wieder, wie sie den mit gegenläufigen Techniken beruhigen. Denn das haben die meisten schon woanders probiert und das hilft nicht mehr. Und warum hilft das nicht? Weil es immer dagegen hält.
Ja.
Ja, weil ich etwas suche, was das Ganze wieder runterdrückt, weil ich etwas suche, was entgegensetzt. Und dieses Entgegensetzen, das habe ich erklärt, warum das nicht hilft. Es hilft einfach nicht. Und die haben gemerkt, dass es nicht hilft. Und dann geht nur noch das Mitgehen. Dann geht nur noch die Hände eben kalt und schweißig sein zu lassen. Und wenn ich das zulasse, dann hört es auch ganz schnell wieder auf. Wenn ich aber dagegen halte mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Cremes oder sonst was, dann bin ich geistig dagegen und dann bleibt es umso länger. Und das muss verstanden werden und dann praktiziert werden können. Aber ich sag auch, wenn Ihre Atemtechnik Ihnen hilft, dann machen Sie sie weiter, weil sie hilft ja. Ich sage immer, alles, was funktioniert, funktioniert.
Ja.
Aber wenn es nicht mehr funktioniert, dann bringe ich bei, wie es mit diesem Widerstand aufgeben funktioniert. Und das funktioniert nämlich immer, während die anderen Sachen bei manchen helfen und bei anderen meistens schon nicht mehr.
Da sind wir mittendrin im Thema Nervensystemregulation und tolle Tipps auf Instagram. und auch tatsächlich, dass Symptome regulieren, mithilfe von Nervensystemregulation und nicht das Gefühle fühlen und Ursachen erkennen und annehmen, um sich dann neu auszurichten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil dieser Kampf, den wir aufrechterhalten, also dieses ganze Bild, was du beschrieben hast mit diesem, ich zwinge mich jetzt tief durchzuatmen und ich Ich zwinge mich jetzt tief durchzuatmen und ich halte den Kampf aufrecht. Und ich werde durch das tiefe Atmen dazu befähigt, den Kampf noch länger aufrecht zu erhalten. Weil ich kann ja jetzt tief atmen. Ich habe also, und das ist ganz spannend, weil ich unterrichte genau das. Also ich also mit Grace unterrichte ich halt tatsächlich ganz viele Atemtechniken und ganz viele Fokustechniken. Und wenn man das nicht in den richtigen Kontext rückt, kann man das missverstehen. Und dieses kämpf nicht mehr mit der Panik, die da ist, sondern sieh sie an. Nimm sie an. Und lass diese Welle von Intensität durch dich durchrauschen. Das hat eine ganz, ganz andere Qualität.
Ja, und lass auch deinen Atem machen, was er nun mal macht. Das unterrichte ich.
Ich glaube auch tatsächlich, dass für diesen Moment der vollkommenen Überforderung und der absoluten Intensität, dass das tatsächlich genau der Weg ist.
Und ich glaube, beides hilft. Ja, den einen hilft das, den Atem den Atem zu instruieren, wie er zu atmen hat, und dann kommen sie klar. Und dann sind bei mir aber die Leute, die sagen, jede Atemtechnik, die ich erlernt habe, hilft mir nicht mehr. Und dann hilft denen aber das, was ich mache.
Ja.
Und ich sage ihnen immer, wenn ihnen das hilft, dann machen sie das. Ja. Und ich bin dann für den Rest zuständig.
Ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, was hilft, hilft.
Ja, und auch, dass es in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Mittel und Wege sein werden.
Ja, und können. Oder ich habe auch schon gesagt, wenn Sie es mit dieser Atemtechnik schaffen, dann machen Sie das. Und wenn Sie es nicht mehr schaffen, machen Sie meinen Weg. Oder Sie machen gleich nur meinen Weg. Beides geht. Aber wenn das nur so ein bisschen anfängt und die dann ihr Mittelchen haben, um das runter zu regulieren, gerne.
Ich tauche gerade in die Untiefen der Polyvagaltheorie ab, innerlich, weil ich das Thema total spannend finde. Und kennst du die Polyvagaltheorie?
Ist schon ein bisschen her.
Ist schon ein bisschen her. Ganz einfacher Recap auch für alle anderen. Bei der Polyvagaltheorie geht man davon aus, dass wir unterschiedliche Zweige des Vagusnervs besitzen. Es gibt den dorsalen und den ventralen Vagusnerv und das baut sich wie so ein Sandwich auf. In der Mitte ist das sympathische Nervensystem. Und der dorsale Vagus, da geht es um Rest and Digest, also um Erholung und Regeneration, aber eben auch um dieses Ich-stell-mich-tot. Dann liegt in diesem Sandwich oben drüber das sympathische Nervensystem, da geht es um Kampf oder Flucht und eben auch die Panik. Weil da spult ja alles total hoch. Und oben drüber liegt der ventrale Vagus. Und da geht es um Verbindung, Verbundenheit. Da geht es tatsächlich aber auch um Wachsein, ums Spiel, weil dann das sympathische Nervensystem als Aktivierungssystem zusammen mit dem ventralen Vagusnerv Verbindung, Verbundenheit, gemeinsames Erleben möglich macht. Und das beschreibt diese Polyvagaltheorie in totaler Kürze. Und in dem Moment, wo ich eine Panikattacke habe, hat sich dieser Teil von Spiel und Verbundenheit und Verbindung komplett verabschiedet. Der ist nicht mehr da. Der macht nicht mehr mit. Das heißt, es gibt keine Verbundenheit mehr. Ja. Und wenn ich in dem Moment auf eine Panikattacke oberflächlich eine Atemtechnik draufpacke, die ignoriert, wie es mir geht, und die versucht manuell etwas zu verändern, und bis zu einem gewissen Grad funktioniert es ja tatsächlich auch. Also bis zu einem gewissen Grad können wir über Atmung das Nervensystem beeinflussen. Aber, und das ist tatsächlich, das entsteht, während ich spreche, ne? Ich denke, während ich spreche, um diesen Punkt, über den wir gerade uns ausgetauscht haben, anders zu begreifen, weil ich persönlich aus meiner Erfahrungswelt und aus der Arbeit, die ich mache, um die Macht von Atem weiß. Aber wenn du nicht mit dir selber verbunden bist, das heißt, der ventrale Vagus hat sich also der hat so gesagt, hier, schönes Leben noch, ich bin dann mal weg. Und in dem Moment bist du ja weder mit deiner Umgebung verbunden, noch mit dir selbst auf Herzebene verbunden, sondern du bist nur noch
bei deinen Symptomen.
Du bist nur noch bei deinen Symptomen. Es ist ja auch in der Panikattacke, da kann dir noch jemand die Hand halten, aber derjenige kommt ja auch nicht zu dir durch. Also da fehlt jede Verbindung und Verbundenheit.
Ja.
Und auf dieses Fehlen von Verbindung und Verbundenheit, sowohl mit den anderen als auch mit dir selbst,
Ja.
Wenn du da einfach stumpf eine Atemtechnik drauflegst,
dann bist du wieder nur bei den Symptomen, anstatt deinen Körper einfach mal machen zu lassen, was ja. er nun mal macht, und daneben noch mit dir und dem, was du tust, und den Menschen um dich herum verbunden zu sein.
Genau. Und aber auch diese Verbindung mit dir selber. In dem Moment, wo du diese Verbindung zu dir selber hast,
ja.
kann die Atemtechnik den Unterschied zwischen Tag und Nacht machen. Aber ja. in dem Moment, wo du quasi, der Zug ist schon weggefahren, da ist keine Verbindung mehr.
Ja.
Da kannst du noch so, kannst dich Ringelpiez mit anfassen machen, das hilft dir nicht, weil du nur noch in der Panik und im Kampf und in der Trennung bist.
Ja.
Und was du aber beschreibst, dieses, dann nimm doch die Panik an. Nimm doch das Gefühl an. Und das ist tatsächlich der entscheidende Punkt, um die Verbindung von dir mit dir wiederherzustellen.
Ja, und manchmal muss es gar nicht so metaphorisch sein, weil das dann schon wieder so, ich will das nicht annehmen, entfachen kann. Und dann sage ich, es sind nur körperliche Symptome, ja. die sie oder die du überhaupt nicht magst. Und wir gucken jetzt, wie du doch mit denen gut klarkommst und durch diese Situation dich navigieren kannst, obwohl du keine Stimme mehr hast oder dein Herz so pocht.
Ja.
Also manchmal hilft auch das Vereinfachen sehr.
Ja. Ich finde das Thema total spannend. Und ich weiß, dass du dich auch schon mit, oder ich glaube zu wissen, dass du dich auch schon mit NLP auseinandergesetzt hast.
Ja, das war meine allererste therapeutische Ausbildung.
Okay, cool. Kannst du einmal kurz sagen, was NLP ist?
Also NLP heißt neurolinguistisches Programmieren. Das heißt, von dem Programmieren sind die ja so ein bisschen auch weggegangen, die dies erfunden haben, aber sie haben den Namen dann trotzdem gelassen. Das heißt, wir programmieren uns um, wir mit Hilfe von Sprache, mit Hilfe von Beobachten, was tun wir, können wir wiederum unsere neuronalen Muster verändern. Und als Therapeut lerne ich eben, ja, ich habe sehr viele Sprachmuster gelernt im NLP, wie kann Sprache wirken bei meinem Klienten und wie wirkt Sprache beim Klienten selbst, wenn er welche Gedanken denkt. Ja, um all die Zusammenhänge zwischen den Neuronen, dem Neuronalen und Gedanken und dem Verhalten und wie die miteinander verzahnt sind und sich gegenseitig programmieren. Damit beschäftigt sich NLP.
Kann eine solche Technik helfen bei Panikattacken oder kann sie nur therapeutisch helfen, neu zu lernen? Oder wo ist der Platz für sowas in der Betrachtung der eigenen Angst?
Also im NLP gibt es ja die verschiedensten Modelle, die verschiedensten Tools, mit denen du die verschiedensten Probleme angehen kannst. Und wenn jemand selber NLP lernt, glaube ich, ist es immer nicht so einfach, sich genau das Tool rauspicken zu können, das jetzt hilft. Dann ist, glaube ich, ein NLP-Therapeut oder ein Therapeut, der NLP kann, natürlich hilfreich, weil er dann für genau den Teilaspekt des Problems genau die passende Methode aus dem NLP picken kann. Und ich habe die ganzen Modelle im Hinterkopf. Ich benutze die auch ständig, aber mittlerweile natürlich so ein bisschen abgewandelt in meine eigenen Sachen übersetzt. Und kann dann, ja, also für mich agiert NLP im Hintergrund. Ich nehme ganz, ganz viel davon und setze das dann aber auf die einzelnen Gedanken an oder auf das einzelne Phänomen an.
Und dann die Frage cool. zielt wieder hin auf genau die gleiche Frage wie das mit den Atemtechniken. Das ist so, okay, ich gehe in die Akzeptanz, ich gehe in das Annehmen und ich gehe in das Erleben und das Fühlen. Letztlich, ich lasse den Druck mal los und dadurch entsteht Raum und dadurch verändert sich schon ganz viel. Und doch möchte ich dich immer, also mit dieser Frage, möchte ich von dir haben, und das ist die Frage, ob du mir das geben kannst, weil, also ich möchte es haben, weil ich glaube, dass jemand, der mit Angst zu tun hat, genau das Gleiche möchte. Also er möchte auch sowas haben. Ja, aber was kann ich dann machen? Was kann ich denn machen, außer loslassen? Was passiert denn als nächstes? Was mache ich denn? Also wie gehe ich denn um, außer mit, ich nehme es an und ich lass es dann halt da sein. Aber was kann ich denn noch machen? Und gibt es sowas wie NLP, was mir helfen kann? Gibt es sowas wie Atem, was mir helfen kann? Was die ganzen Insta-Stories? Weil du eben hast du schon gesagt, nee, also eigentlich gebe ich keine Tools mit. Und ich habe jetzt aber nochmal nach einem anderen Tool gefragt.
Okay. Doch, ich gebe sogar sehr viele Tools mit oder die ganzen Erfahrungsberichte. Da steht dann immer, ich hätte so viele Tools mitgegeben. Und dann denke ich manchmal selber, was habe ich denn für Tools mitgegeben? Und ich merke es, glaube ich, gar nicht. Also doch, ich gebe sehr viele Tools mit. Aber immer sehr zugeschnitten auf genau das, was die da brauchen. Und wenn du mich jetzt fragst, was man standardmäßig an Tools rausgeben könnte, außer oder kommunizieren könnte, außer diesem Zulassen und diesem Widerstand aufgeben. Also was ich wichtig finde, was ich zurzeit viel erkläre, ist aber auch kein Tool. Ich erkläre zum Beispiel, wenn Leute glauben, ich könnte die Kontrolle verlieren oder ich könnte sterben, dann sage ich ja, und wenn sie das glauben, dann wird es natürlich extrem eng. Ja, dann verstehe ich, dass sie solch eine Angst bekommen und dann gucken wir doch jetzt mal, woher kommt denn das, dieses Kontrolle verlieren? Und dann erkläre ich, dass für mich Kontrolle verlieren auch so ein Standard ist, der durch die Welt wabert. Ja, also so ein Standardsatz, so eine Idee, die Leute aufgreifen. Also die Idee, ich könnte die Kontrolle verlieren, die war ja schon auf der Welt, als wir alle noch überhaupt nicht auf der Welt waren. Da haben unsere Omas und Opas schon diesen Satz losgelassen. Und dann sitzen wir im Auto und denken, ich komme hier nicht mehr von der Autobahn runter. Und dann bringen wir das mit diesem Satz zusammen. Oh, ich könnte die Kontrolle verlieren. Also dann erkläre ich den Leuten, was sie tun, wie die Dinge bei ihnen wahrscheinlich zusammenhängen. Und dann erkläre ich denen, sie müssen das auseinanderziehen. Sie dürfen das nicht mehr zusammenbringen. Und dann arbeiten wir noch weiter an dieser Idee, ich könnte die Kontrolle verlieren und daran, dass sie das nicht erfunden haben, sondern dass das einfach nur ein komischer Satz ist, der durch die Welt geistert, für den es keinen Beweis gibt. Und dann frage ich auch manchmal, wie sieht das denn aus, wenn sie die Kontrolle verlieren? Und dann ist erstmal Stille und einer sagte dann, ja, dann würde ich im Cabrio meiner Freunde hinten sitzen und wild gestikulierend nach Luft ringen. Und dann frage ich, und würden Sie das wirklich tun? Und dann sagt er, nee. Und dann haben wir dieses Kontrolle verlieren aufgelöst. So, das war jetzt aber wieder kein Tool, was ich denen wirklich mitgebe, glaube ich. Was kann ich mitgeben? Es gibt, das kommt von Byron Katie, den schönen Satz oder die schöne Frage, ist es wirklich wahr? Ja, ich könnte die Kontrolle verlieren. Ist das wirklich wahr? Und dann darf man nur mit Ja oder Nein antworten.
Wie kannst du wissen, dass das wirklich wahr ist? Ja. Ist das wirklich wahr? Ja.
Und wenn es wahr ist, dann muss man aber dran arbeiten. Aber meistens merken sie, oh nein, das ist nicht wirklich wahr.
Wie geht? Deine Arbeit verändert Leben und deine Arbeit bringt wieder zurück ins Leben und in die Selbstermächtigung und raus aus der Angst. Und wenn jetzt jemand zugehört hat, ein Mann oder eine Frau, meistens sind es Frauen, die hier zuhören, aber wenn das Thema Angst und Panik dein Leben bestimmt und du möchtest das ändern und du hast vielleicht schon viel zu lange gewartet, das zu verändern, dann hast du hier mit Birgit eine Frau, die sich damit wirklich auskennt und die mit ganz, ganz viel Praxiserfahrung, mit ganz viel Fingerspitzengefühl und Expertise Wege aufzeigen kann, die befreien. Und wie kann man dich finden und wie kann man mit dir arbeiten, liebe Birgit?
Man kann mich im Netz finden unter böttcher-coaching.de. Man kann mir eine WhatsApp schreiben oder eine E-Mail oder mich anrufen und dann klären wir in einem kurzen Gespräch, worum es geht und ich checke, ob ich wirklich die richtige Person bin, um das zu bearbeiten. Und dann machen wir Online-Sitzungen über Zoom oder sie kommen, die Menschen kommen in meine Praxis und wir machen zwischen 1 und 5 Sitzungen für jede Angst, die da so durch das Leben wabert.
Sehr, sehr schön. Und auch super gut, dass das online geht.
Ja.
Und dass da online sich bei dir tatsächlich auch gerade noch ganz viele neue Möglichkeiten entwickeln, mal den Fuß ganz vorsichtig ins Wasser zu stecken für die Welt, die du aufmachst und die Arbeit, die du tust. Und ja, was bleibt mir zu sagen? Hast du einen letzten Wunsch für alle, die jetzt zugehört haben? Gibt es eine Botschaft, die du hier lassen möchtest?
Ja, ich habe die Idee oder den Wunsch, dass die Menschen, die unter Panikattacken und Angst leiden und das als so extremst bedrohlich erleben, dass die merken, vielleicht durch dieses Interview, dass es sich nur so anfühlt, dass es nicht die Realität ist und dass die Körper manchmal verrückt spielen können und dürfen. Und wenn sie es erlauben, dann geht das Ganze sehr viel schneller vorbei, als sie sich das im Moment vorstellen können.
Danke, danke, danke schön, dass du dich meinen ganzen spitzen Fragen gestellt hast. dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und von deiner Expertise, an deiner Expertise uns hast teilhaben lassen. Ja, danke schön.
Ich danke auch. Vielen, vielen Dank.
Und du und ich, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mädchen, Mutter, Matriarchin. Bis dahin sei wild, sei frei, sei du und fühle dich geliebt.